PMS, Podcasting My Sanity, der Podcast rund um das Thema Frauengesundheit. Heute sprechen wir über ein Thema, das mir als Gründerin besonders am Herzen liegt. Es geht um mentale Gesundheit am Arbeitsplatz. Mir persönlich ist es total wichtig, dass es meinen Mitarbeitenden gut geht und sie bei jeglichen Problemen sowohl von mir als auch von KollegInnen Unterstützung bekommen. Denn ich bin der Meinung, dass eine Basis, die auf Vertrauen und Fürsorge aufbaut, nicht nur den Mitarbeitenden zugutekommt, sondern langfristig auch das Unternehmen voranbringt. Umso mehr freue ich mich darüber, diesem Herzensthema heute eine ganze Folge zu widmen und vielleicht auch den ein oder anderen wertvollen Tipp abzustauben. Und damit hi und herzlich willkommen zu PMS Podcasting My Sanity. Um keine Folge von diesem Podcast zu verpassen, empfehle ich euch, den Podcast zu abonnieren. Außerdem freue ich mich natürlich wie immer über eine Bewertung, auch damit der Podcast noch von mehr Menschen gefunden wird. Und jetzt zu meiner heutigen Gästin. Ich treffe mich gleich mit Viktoria Lindner. Viktoria ist studierte Psychologin, die, wie ich, ein Unternehmen gegründet hat. Mit ihrem Startup Bloom hat sie es sich zum Ziel gesetzt, ArbeitgeberInnen dabei zu unterstützen, ein sicheres und integratives Umfeld für Mitarbeitende zu schaffen, die mentale Gesundheit am Arbeitsplatz zu stärken und somit Krankenquoten zu senken. Um herauszufinden, woran es in Unternehmen scheitert und was noch besser gemacht werden kann, schaut Viktoria mit ihrem Team hinter die Kulissen. Dazu sammeln sie besonders viele Daten, die Aufschlüsse über Zusammenhänge geben sollen. Also zum Beispiel, dass die Krankheitsquote nach der Einschränkung der Homeoffice-Regelung plötzlich stark angestiegen ist oder es montags zu besonders vielen Krankmeldungen kommt. Was auch noch hinter hohen Krankheitsquoten stecken kann, wie Unternehmen mentales Wohlbefinden stärken können und was künstliche Intelligenz damit zu tun hat, erklärt uns Viktoria jetzt gleich. Also, los geht's! Hallo liebe Viktoria, schön, dass du heute da bist. Warum fällt es so vielen Unternehmen noch so schwer, das Thema mentale Gesundheit genauso ernst zu nehmen wie andere Gesundheitsaspekte?
Ich glaube, sie nehmen das Thema ernst. Es ist ein bisschen unsichtbarer, ja, weil es ist so dieses Klassische, was man ja auch oft in Psychologie sagt. Man sieht eben, wenn jemand eine mentale Krankheit hat oder ein Burnout, siehst du es eben nicht so, wie jemand einen gebrochenen Arm hat. Ne? Mhm. Also es ist oft nicht so sichtbar. Es zeigt sich versteckt. Es muss auch nicht immer direkt so sein, dass man die gleichen Symptome hat mit Müdigkeit, Erschöpftheit. Manchmal äußert sich es auch ganz anders in zum Beispiel Überaktivität, ja, oder so manische Sachen. Also es ist einfach nicht immer direkt sichtbar. Ich glaube, das fällt und dann, oder generell Menschen schwer, deswegen dem dieselbe Beachtung zu schenken. Ich würde aber behaupten, dass in den Unternehmen mentale Gesundheit schon auch ein Riesenthema aktuell ist. Teilweise fast mehr als physische Gesundheit, um ehrlich zu sein, ne? Weil dieses Thema Sportgutschein oder Zugang zu Firmenfitness ist inzwischen einfach schon so ein, ja, so ein Mainstream-Ding. Mhm. Ne? Es gibt eben diesen Benefit, aber das Thema mentale Gesundheit, da wird schon aktuell relativ viel auch strategisch investiert. Ne? Und das ist auch in aller Munde, habe ich schon das Gefühl.
In einer der letzten Folgen zum Thema Depression habe ich von einer Mitarbeiterin in meinem Unternehmen gesprochen, der es mental nicht so gut ging. Und daraufhin hat sie aktiv unser Team um Hilfe gebeten. Das fand ich natürlich total stark. Aber nicht jede Person geht mit dem Thema so offen um. Gibt es denn Anzeichen, die ich erkennen kann, wenn die mentale Gesundheit von einer Kollegin oder einem Kollegen gefährdet ist?
Ja, also wir haben ganz interessanterweise, wir haben ein Workshop-Konzept bei uns in der Firma, der nennt sich Mental Health First Aid Training, wo es eigentlich genau darum geht, dass gerade Personen in Führungsrollen die Möglichkeit haben, besser sensibilisiert werden oder sensibilisiert zu sein, was Anzeichen von mentalen Ausgebranntheit oder sonstigen Themen eigentlich sein kann. Ne? Weil jede Art der mentalen Belastung äußert sich ein bisschen anders. Es gibt ja sowas wie soziale Ängste, ja, also Mitarbeiter, also mal so ein typisches Beispiel, Mitarbeiter, die immer die Kamera nicht anmachen oder es vermeiden, auf so Team-Events zu kommen, kann einfach sein, dass es da so ein soziale Phobien gibt. Ne? Oder dann natürlich irgendwie Burnout-Anzeichen, also Müdigkeit, ausgelaugt, teilweise auch so ein bisschen Manie, ne? Also so ein bisschen überarbeiten die ganze Zeit und arbeitssüchtig sein, ist ja auch eine Art von sozusagen psychischer Belastung. Und es gibt so viele Gesichter, wie sich das äußern kann, deswegen kann ich das gar nicht so pauschal sagen, um ehrlich zu sein, sondern was wir häufig machen, es gibt so eine Art 5 große Bereiche, die einfach sehr oft auftreten an psychischen Symptomen. Mhm. Sucht zum Beispiel ist auch so ein Thema, also dass jemand beispielsweise sehr häufig Alkohol trinkt oder solche Themen, ne, und zu so einem Suchtthema leidet, und dafür versuchen wir auch ganz stark zu sensibilisieren. Aber so ganz einfach kann man es gar nicht beantworten, wie sich das jetzt äußert.
Mhm. Man hört ja oft, dass das Thema mentale Gesundheit noch immer tabuisiert wird. Wie können Unternehmen eine offene und unterstützende Kultur schaffen, in der über mentale Gesundheit gesprochen werden kann, ohne Stigmatisierung zu fürchten?
Ja, das ist, glaube ich, Wunsch ganz viel von ganz vielen Firmen auch. Es ist, glaube ich, gar nicht so einfach. Es ist, jeder kennt es ja auch so ein bisschen. Gerade in größeren Firmen ist es auch sehr politisch. Ja, es geht auch darum, nicht Schwäche zu zeigen, damit man natürlich auch irgendwie Karriereaufstiegschancen hat, wenn man da quasi, ja, ist ja auch schon das Thema mit teilweise Elternzeit nehmen oder eben irgendwie Mutterschutz und die Themen, dass man dann teilweise wirklich abgesäbelt wird. Ne? Und deswegen ist das gleiche Thema fällt irgendwie auch mentale Gesundheit. In dem Moment, wo man Schwäche zeigt, hat man natürlich Angst, irgendwie gewisse Positionen oder Hierarchien vielleicht auch gar nicht mehr zu erreichen, weil man eben als, keine Ahnung, schwach oder eben nicht ausreichend angesehen wird. Es ist ein langer Prozess, ja. Also was wir merken, ist in jungen Unternehmen, in Startups ist das schon wirklich viel etablierter, gerade auch in den, ja, in den Unternehmen, in denen viel jüngere Generationen reinkommen, weil das Thema viel offener behandelt wird. In den Großen ist es einfach ein großes Change Management, würde ich mal behaupten, und leider auch gar nicht so einfach durchzusetzen. Ne? Man kann natürlich ganz viel Wellbeing-Washing machen, indem man überall erzählt, wir machen das hier ganz toll und ganz offene Kultur, final ist es einfach nicht so. Es ist nicht so, dass kurz mal im Slack-Channel eben in einem Konzern jemand mitteilt oder im Teams-Channel, weil in dem Sinne, dass er jetzt gerade irgendwie sich erschöpft fühlt und deswegen nächsten Woche mal Pause machen will. Dann wirst du wahrscheinlich immer noch ziemlich abgestempelt.
Definitiv. Ich habe das Gefühl, dass im Allgemeinen unser Arbeitsalltag irgendwie auch zunehmend stressiger wird, sei es eben durch chronischen Personalmangel, die immer mehr geforderte Flexibilität oder ständige Erreichbarkeit. Stimmt es denn, dass es zum Beispiel Diagnosen wie Burnout häufiger vorkommen?
Ja, also ich will auch nicht immer das Thema Burnout auf den Arbeitsbezug ziehen, sondern Arbeit ist ein Grund, warum jemand ausbrennen kann. Aber es gibt auch sehr viele, sage ich mal, soziale Stressfaktoren, ja, also finanzielle Unsicherheit, Beziehungsprobleme, familiäre Probleme, alle Suchtprobleme, die außerhalb der Arbeit stattfinden, solche Themen. Also es ist nicht immer zwangsläufig, dass Burnout ein arbeitsbezogenes Thema sein kann. Ne? Man kann auch ein Burnout sein, weil man eine pflegenden Angehörigen zu Hause hat, ja, weil zum Beispiel die Mutter Demenz hat oder sowas und man kommt einfach mit der Belastung nicht mehr klar. Dementsprechend, ja, ist es muss man es auch da wieder sehr differenziert betrachten. Sicherlich gibt es in unserer Gesellschaft eine Art Übererreichbarkeit, die aber auch nicht nur arbeitsbedingt ist. Ja, also es ist ja das Gleiche, ich kenne es nur von mir selbst, man ist ja auch dauerhaft erreichbar, auch für Freunde. Ja, also man hat diesen Druck, schnell auf WhatsApp zu antworten. Man hat den Druck, dann doch nochmal in Social Media zu gucken, was da heute abgegangen ist, damit man auch bloß nichts verpasst. Ne? Also es ist nicht immer nur Arbeitgeber-Bashing so, sondern es ist einfach generell ja ein Trend, der stark zu beobachten ist, dass wir zu so einer Übererreichbarkeit auch tendieren, die natürlich Stressfaktor ist. Also es gibt ganz klar auch Studien, die belegen, Social-Media-Konsum ist schlecht für die mentale Gesundheit. Brauchen wir nicht drüber reden. Also dass das nicht irgendwie Wellness ist für uns, sollte uns allen auf jeden Fall bewusst sein. Ja.
Außer wir gucken uns vielleicht die ganze Zeit Landschaftsbilder an.
Ja.
Aber vielleicht nochmal zum Arbeitsumfeld. Was sind denn vielleicht die häufigsten Ursachen für Burnout jetzt konkret im Arbeitsbereich?
Ja, interessanterweise gar nicht mal so viel zu viel Arbeit, ja, also sondern das ist ganz, ganz oft ein Führungsthema. Also Unzufriedenheit mit der Führungskraft, mit den Vorgesetzten, keine Wertschätzung empfangen, unzufrieden sein mit der Aufgabe, die man hat. Also das ist nämlich auch das, was ganz oft falsch interpretiert wird. Ne? Man kann auch nur eine 40-Stunden-Woche haben oder eine 35-Stunden-Woche und trotzdem Burnout haben, weil man unzufrieden ist. Also oder weil man sich das Gefühl hat, man wird schlecht behandelt oder man erfährt nicht die Wertschätzung. Also das ist, glaube ich, sehr ganz oft so, dass auch so bei Themen wie Hypersensibilität oder sowas, ne, dass man dann immer so denkt, ja, wie kann die Person denn irgendwie von so wenig schon irgendwie Probleme damit haben, ne? Aber genau so ist es eben, weil es eben nicht so einfach schwarz-weiß ist, jeder ist gleich, sondern es ist dann tatsächlich doch auch wieder multifaktorell.
Ja. Vielleicht nochmal das Thema Prävention. Wie können wir im Alltag vermeiden, dass normaler Arbeitsstress in so eine Burnout-Situation umschlägt? Also kannst du mir da vielleicht mal so ein paar konkrete Tipps an die Hand geben?
Ja, also es gibt Dinge, die man selber steuern kann und es gibt eben einfach externe Faktoren, die kann man nicht steuern. Das Einzige, was man da steuern kann, ist, glaube ich, die Reißleine ziehen und sagen, dass es frühzeitig mit sich selbst einchecken, um herauszufinden, ob das Richtige für einen ist
Grenzen
oder nicht.
Grenzen dann auch.
Genau, Grenzen, Nein sagen, solche Themen. Ne? Also klar, du kannst intern anfangen, mit Stress besser umzugehen, indem du auch Stresspräventionstrainings machst, besser Resilienztrainings machst, auch Dinge vielleicht nicht persönlich nimmst so stark. Also man kann viel an sich arbeiten, aber an gewisse Dinge kann man nicht arbeiten. Also ne, wenn du jetzt zum Beispiel jeden Tag auf Arbeit gehst und einen Vorgesetzten hast, der dich einfach immer fertig macht, da kannst du noch so viel an dir arbeiten. Irgendwann musst du dir, glaube ich, einfach eingestehen, dass das vielleicht dann auch nicht das richtige Umfeld für dich ist. Und dann ist das Einzige, was du eigentlich machen kannst, für dich zu entscheiden, zu gehen, ne, und Dinge zu ändern. Und genau das ist, glaube ich, auch das, diese beiden Seiten, die man daran immer sehen muss. Man kann nicht einfach alles ändern. Man ist mit einmal nicht ein Roboter, der komplett kalt alles an seinem abprallen lässt, sozusagen. Ne?
Mhm. Ja. In deiner Arbeit konzentrierst du dich ja auf die Unternehmensseite und vielleicht auch nochmal da die Frage, was können die denn konkret tun, um präventiv gegen Burnout vorzugehen?
Ja, also ich glaube, das Erste ist wirklich Awareness dafür zu schaffen, irgendwie auch aufzuklären. Ja, also das nennt sich in unserem Bereich immer so Psychoedukation, also über diese Themen überhaupt aufzuklären, wie sich auch erste Anzeichen von Burnout zum Beispiel zeigen. Auch da, ich glaube, auch sehr wichtig da wiederum ist so ein bisschen ehrlich oder Echtheit davon versus Wellbeing Washing. Ne? Es bringt jetzt niemandem irgendwas, dass du dir auf die Karriereseite schreibst, wir fordern auch Mental Health, aber zum Schluss hat keiner das Gefühl, irgendwie intern Hilfe oder Unterstützung in Anspruch nehmen zu können. Und ich glaube, Anonymisierung ist auch immer sehr wichtig in dem Bereich, also dass du eine Art anonyme Zugangsmöglichkeit schaffst für Mental Health Support. Ja, also sei es jetzt Plattformen oder Hotlines oder auch manchmal so eine Art Ambassadors oder Vertrauenspersonen, an die du dich richten kannst, um dich mit dem Thema anzuvertrauen. Weil was eben auch immer schwierig ist, wir haben es auch schon erlebt, sind dann so Unternehmen oder generell ja auch Bereiche, die sagen, ja, wenn jemand ein Problem hat, kann er sich ja bei uns melden und wir organisieren dann was. Ja, aber so funktioniert es ja nicht, weil die Person hat ja erstmal, ne, die hat ja Angst davor, sich sozusagen
hohe dem auch aufzubringen.
Genau, hohe Hürde, sondern man muss es irgendwie niedrigschwellig machen, dass die Leute es auch wirklich in Anspruch nehmen. Es sollte auch digital sein, also das merken wir auch immer mehr, ne, dass das auch einfach Themen sind, die voll oft während das Arbeiten 9-to-5 gar nicht so aufkommen und dann aber irgendwie am Wochenende zum Beispiel irgendwie das Thema kommt oder irgendwie im Urlaub witziger, ne? wie so mit Krankheit, man hat es so unterdrückt bis zum Urlaub und dann ist man erstmal im Urlaub, liegt man erstmal flach. So ist es in dem Bereich auch, dass du dann erstmal in dem Moment anfängst zu reflektieren und dann da auch in dem Moment gerne Unterstützung hättest. Deswegen empfehlen wir auch immer viel so Online-Sachen, weil die Leute das dann doch vor allem nach Covid auf jeden Fall bevorzugen.
Dazu entsprechende Links packen wir euch natürlich in die Shownotes. In vielen Unternehmen wird Flexibilität wie Homeoffice und generell auch flexible Arbeitszeiten als Schlüssel zur besseren Work-Life-Balance gesehen. Funktioniert das denn wirklich, beziehungsweise wie gut funktioniert das eigentlich wirklich?
Ja, ist mein Lieblingsthema tatsächlich. Man darf immer nicht vergessen, wir sind ja auch in einer richtigen Bubble. Ne? Also es gibt so viele Jobs da draußen. Ich würde behaupten, 80% der Jobs global können nicht einfach im Homeoffice gemacht werden. Ja, also das sind, wie gesagt, Frontline-Worker, das sind teilweise Blue-Collar-Worker, die können nicht kurz mal sagen, ich würde gerne euer Homeoffice machen und ich würde irgendwie auch gerne flexibler arbeiten, dann komme ich halt erst um 10 zu meiner Schicht. Schwierig, einfach super schwierig. Deswegen dieses Thema Homeoffice ist ein Riesenluxus, den wir als Desk-Worker sozusagen haben. Ja, das können so viele Leute einfach überhaupt gar nicht machen, weil es nicht geht. Es funktioniert einfach nicht. Und dementsprechend ist das auch nicht die heilige Grallösung für alles, sondern man muss andere Wege finden, eben auch mentale Gesundheit zu fördern, ohne eben Flexibilität und Homeoffice als eins der großen Aushängeschilder, sag ich mal, anzubieten. Ne? Genau, und was wir eben auch da gerade sehen, weil wir uns eben genau gar nicht so doll mit den Deskworkern beschäftigen, sondern vielmehr mit den Blue-Collar-Workern, ist, dass es eben ganz stark Führungsverhalten ist, ja, also Wertschätzung, tatsächlich gehört werden, tatsächlich auch die Möglichkeit haben, Handlungsspielraum und Entfaltungsspielraum auf der Arbeit zu haben, gute Schichtsysteme tatsächlich zu schaffen, die dazu führen, dass es nicht zu einer Unter- und Überkapazität kommt. Das ist nämlich auch so ein Thema, dass wenn du eine Art Unterbesetzung hast in den Unternehmen, ja, und gerade in den Bereichen, wo Fachkräftemangel ist, ist es leider häufig so, dass jemand anderes in dem Moment deine Überstunden mit abdecken muss, was einfach genau zu so einem Kreislauf führt, dass das auf jeden Fall die nächste Person ist, die wahrscheinlich ausfallen wird. Ne? Und dann bist du in so einem Todeskreislauf geführt drin, wo du versuchst, die Arbeit auf andere zu verteilen, die dann final auch ausfallen und so weiter. Und das ist, glaube ich, was wir leider gerade eben auch, und dann kommen wir so ein bisschen Bogen zum Thema Fachkräftemangel, wir müssen es irgendwie auch schaffen, dass diese Stellen besser besetzt werden, damit diese Leute, damit es eben einfach eine mehr Kapazität gibt, die aufgeteilt werden kann.
Weil du es jetzt zweimal erwähnt hast, kannst du noch einmal kurz erklären, was wir unter Blue-Collar-Worker verstehen?
Genau, unter Blue-Collar-Worker versteht man sozusagen Mitarbeitende, die quasi wirklich tätig sind auf dem Feld, also jetzt nicht Feld in dem Sinne, sondern wir sagen immer die Frontline-Worker, also Mitarbeiter beispielsweise in der Pflege, die eben nicht am Schreibtisch sitzen mit einem Laptop in einem Büro, sondern deren Job wirklich eben quasi auf dem Feld stattfindet oder im Kontakt direkt mit dem Kunden, im direkten Kontakt im Store. Da fallen eben auch mehr Mitarbeiter mit rein von Supermarktketten beispielsweise, aber auch Pflegemitarbeiter, aber auch Personal generell in der Hospitality-Industrie, also quasi im Servicebereich. All diese Dinge sind sozusagen die Blue-Collar-Worker oder Handwerk und diese ganzen Themen.
Um vielleicht jetzt nochmal auf unsere Deskworker-Bubble einzugehen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber mir fällt im Homeoffice schnell die Decke auf den Kopf, um ehrlich zu sein. Und ich vermisse da schnell den Kontakt mit meinen KollegInnen. Siehst du einen Zusammenhang zwischen flexiblen Arbeitszeitmodellen wie Homeoffice oder Hybridarbeit mit Isolation und auch mentaler Belastung?
Ja, auch da wieder, ich sag's immer so oft, aber auch da wieder so ein bisschen geteiltes Bild drauf, würde ich sagen. Ende 20, Single und irgendwie keine Familie. Absolut cool, nicht im Homeoffice zu sein, sondern mit Kollegen unterwegs zu sein, Kontakte, soziale Kontakte zu haben, abends mal ein Bier trinken zu gehen. Gleichzeitig alleinerziehende Mutter in Teilzeit schätzt das enorm doll, Homeoffice zu haben. Und da ist auch gar nicht, mir ist langweilig oder so, sondern da ist es einfach super strategisch. Von wegen, cool, ich muss nicht noch eine Stunde pendeln. Ich schaffe einfach alles. Ich kann perfekt irgendwie meine 4 Stunden arbeiten und kann danach mein Kind abholen und kann mich um alles kümmern. Na, also das ist auch wieder so eine Ansichtssache, würde ich mal sagen. Deswegen bin ich in der Regel mal ein Freund für so Modelle der Flexibilität, also wo man es einfach wirklich den Leuten offen lässt, was für sie am besten funktioniert. Aber dann natürlich da trotzdem eine gute Führung und auch eine Art Transparenz reinbringt, ne, durch eben, sei es gute KPIs, gute Führung, Ziele, die erreicht werden sollen und sonstiges. Aber auch da, wie gesagt, ich habe schon beides gesehen, dass die einen sagen, ja, ich bin so isoliert und irgendwie ist das blöd. Und die anderen sagen, boah, es gibt nichts Besseres am Homeoffice, weil ich habe Zeit für meine Kinder. Ne? Und ich verstehe das komplett. Voll. Und ich bin auch die kinderlose Katzenlady, also wenn man so will. Ne?
Ja, voll. Also auch asynchrone Kommunikation muss man ja auch erstmal lernen. Ja. Dann. Vielleicht nochmal das Thema Frauen. Also viele stehen ja auch vor der Herausforderung, eben Beruf und Care-Arbeit zu vereinen. Wie beeinflusst diese zusätzliche Belastung ihre mentale Gesundheit? Und was können Unternehmen speziell für weibliche Mitarbeitende tun, um sie zu schützen?
Ja, riesiges Thema. Ich glaube, die Lösung ist anders, als man denkt. Also denen auch noch einen Stresspräventionskurs aufzudrücken am Wochenende, ist nämlich das Letzte, was sie brauchen. Ich glaube, was da extrem hilft, ist wirklich bessere Kinderbetreuung zu organisieren. Ja. Also das ist ein Riesenthema. Wir haben Kunden bei uns auch im Bereich, der ein großer Kita-Träger. Ja, die müssen einfach auch wieder Fachkräftemangel, müssen die Kita früher schließen. Ist auch wieder so ein Kreislauf, muss wieder früher das Kind abgeholt werden, kann nicht länger bei der Betreuung sein. Du bekommst ultra den Stress, weil du gucken musst als alleinerziehende Mutter, wie kriegst du das alles unter einen Hut, weil jetzt auch noch die Kita zu hat oder sonstiges, du sie nicht weggeben kannst. Dementsprechend ist, glaube ich, einfach da auch wieder die Lösung am besten, die man unterstützen kann, ist wirklich so ein bisschen mit Support für Betreuung. Ne? Also sei es jetzt irgendwie Unterstützung mit Nannies, Unterstützung mit irgendwelchen Kitas, wo was bezuschusst wird oder sonstigen Themen. Wir sehen auch immer mehr Firmen, die das übrigens anbieten, und weil sie auch gemerkt haben, dass das eins der größten Defizite ist, warum diese Personen dann meistens auch so ausgebrannt sind.
Kannst du uns ein wenig mehr über dein Unternehmen Blum erzählen und wie ihr Unternehmen dabei unterstützt, mentale Gesundheit am Arbeitsplatz zu fördern?
Ja, sehr gern. Ja, wir haben einen kleinen anderen Angle eingeschlagen mit Blum, als man es sonst denkt. Also wir sind jetzt so weniger dieser klassische Mitarbeiter-Benefit für mentale Gesundheit, sondern wir haben tatsächlich erstmal den Fokus, Unternehmen zu helfen, Gesundheit als etwas Wirtschaftliches zu sehen und als etwas, was letzten Endes auch wirklich dem Unternehmen hilft. Ne? Weil das war so ein bisschen eins unserer großen Learnings. Es ist schön, in Mitarbeiter zu investieren, aber wenn letzten Endes das Unternehmen da eigentlich nur einen Kostenfaktor drin sieht und gar nicht irgendwas, vor allem in der aktuellen Zeit, wo alle tighte Budgets haben, ja, und irgendwie es eben nicht mehr so dicke ist, ist das eines der ersten Dinge, die gestrichen wird. Und wenn ein Unternehmen nicht den absoluten Zwang da drin sieht, es als P&L-Case mit anzubieten, dann werden sie es auch nicht fördern. Und deswegen haben wir so einen kleinen anderen Bogen gemacht. Und zwar haben wir uns damals oder ja viel beobachtet, was die Unternehmen letzten Endes wirklich stark beschäftigt, ist das Thema Krankenquote, gerade in dem Bereich Blue Collar und Frontline Worker, was ich am Anfang angesprochen hatte, weil das einfach ein extremer Produktivitätsfall ist. Ne? Also wenn dir gefühlt die Viertel der Belegschaft jeden Tag fehlt durch Krankheit, dann hast du einfach ein richtiges Problem, weil du kriegst deine Lieferketten nicht, du kriegst deine Aufträge nicht mehr hin. Ne? Und das ist so ein bisschen der der KPI oder der Bereich, wo wir auch so sagen, da setzen wir an. Weil wenn wir das verbessern können, dann wird mit einmal das Thema Gesundheit auch wirklich Priorität vom Unternehmen, ne? Weil sie mit einmal wirklich auch einen Business Case daraus sehen. Und das ist so ein bisschen das, was wir machen. Wir sind ein Softwarehersteller, wenn man es so will, der sich auf das Thema Krankenquote und Krankenreduzierung fokussiert. Da versuchen wir eine Lösung zu schaffen, indem wir eben auch KI nutzen, um Transparenz reinzubringen, warum die Krankenquote so hoch sind, Muster zu erkennen, und dann eben den Führungskräften Handlungsempfehlungen zu geben, um Krankenquoten zu senken und damit final dann aber eigentlich auch die Mitarbeitergesundheit stärken, ne? Weil das ist so ein kleiner Win-Win dann für alle.
Mhm. Thema Zahlen, also du hast eben KPIs gesagt oder Key Performance Indicator oder Kernkennzahlen. Welche Art von Daten sammelt ihr bei Bloom, um die mentale Gesundheit am Arbeitsplatz zu analysieren?
Ja, wir analysieren nicht nur rein die mentale Gesundheit, wir analysieren vor allem das Thema Ausfallquote und Krankenstand. Aber mentale Gesundheit ist einfach ein großer Teil davon, muss man ehrlicherweise sagen, ne? Also die Krankschreibungen, also die sogenannten AUs, die eingereicht werden von den Mitarbeitenden, werden immer mehr basierend auf mentaler Gesundheit eingereicht. Und es ist nicht nur das Problem, dass die steigen, dass die mentale Gesundheits-AUs eingereicht werden, sondern auch, dass das meistens Langzeitfälle sind. Also die, wenn man einmal eine psychische Erkrankung hat, dann ist man eben nicht nur eine Woche krank, sondern ist man mal kurz ein halbes Jahr weg. Und das ist halt einfach extrem wirtschaftlich schädlich auch für ein Unternehmen, ne? Weil wir haben in Deutschland ja auch die Lohnfortfürzahlung. Also du zahlst trotzdem quasi als Unternehmen weiterhin Gehälter. Dir fehlt aber quasi Produktivität des Mitarbeiters, jetzt auch sozusagen rein mal aus unternehmerischer Sicht. Genau, und das ist einfach ein Riesenproblem, dass die Langzeitfehlzeiten durch mentale Gesundheit vor allem so groß werden. Und dann, das ist auch nochmal ein sehr, sehr, sage ich mal, bürokratisches Thema, das nennt sich BEM, betriebliches Wiedereingliederungsmanagement, ist auch so ein Fall, mit dem Unternehmen gerade sehr viel zu tun haben, weil wenn du länger als 6 Wochen krank warst, gerade auch durch mentale Gesundheit, ist häufig ein Fall, musst du durch so einen kompletten Reintegrationsprozess gehen, wo auch die Rentenversicherung also was mit integriert ist. Also es ist einfach letzten Endes nicht cool für beide Seiten. Ja? Also sowohl nicht als Arbeitnehmer, der gerade irgendwie aus einer Krankheit kommt und dann erstmal mit so bürokratischem Kram sich rumschlagen muss, und für den Arbeitgeber auch gar nicht. Genau, und das sind einfach so die Dinge, die wir messen. Also wir erkennen einfach frühzeitig, was sind Risikofaktoren für Ausfälle, sei es jetzt eben mentale Gesundheitsprobleme steigen an oder aber es gibt eine Korrelation zwischen steigenden Fehlzeiten oder steigenden Krankenquoten und einem Führungskräftewechsel zum Beispiel oder irgendeinem Transformationsprojekt, was in irgendeinem Standort stattfindet oder mit Wetter. Also zum Beispiel, das lachen immer viele, aber zum Beispiel Klimawandel ist ziemlich real und wirkt sich auch ziemlich stark auf die Krankenquoten in Unternehmen aus, weil wenn du so ein Herstellungswerk zum Beispiel irgendwo hast und mit einmal sind da mehr Hitzewellen im Sommer, dann sind die Fehlzeiten einfach viel höher, weil die Leute ja auch, da arbeiten ja auch viele Leute, die älter sind, die können mit der Hitze gar nicht mehr so gut umgehen und darauf sind teilweise diese Werke noch gar nicht vorbereitet, ne? Was sie da überhaupt machen können, ergonomisch oder unterstützen in diesen Werken, dass die Mitarbeiter durch so Hitzewellen nicht ausfallen. Genau, und das sind eigentlich solche Dinge, die wir analysieren an Zahlen und an Daten und eigentlich so quasi Analysen den Unternehmen geben, was sie eigentlich tatsächlich als Korrelationsproblem mit Krankheit haben, um dann darauf reagieren zu können.
Und wie nutzt ihr die gesammelten Informationen, um sinnvolle Veränderungen wirklich zu bewirken?
Ja, also wir sagen immer, Transparenz ist der erste Schritt. Also überhaupt erstmal zu verstehen, gibt es in meinem Unternehmen Korrelation mit Krankheit, Dinge, die ich ändern kann. Ja, weil was wir nicht können, ist Krebs heilen. Was wir ändern können, sind Führungsstile quasi. Und wenn jetzt zum Beispiel rauskommt, dass erhöhte Krankenquoten seit einem bestimmten Führungskräftewechsel in einem Bereich sind, lernt unser Tool halt auch über Zeit, da Handlungsempfehlungen zu geben. Also sowas wie zum Beispiel, geht dort bitte in Mitarbeitergespräche rein, ja, oder sprecht mit der Führungskraft bitte oder analysiert bitte irgendwelche Dinge, die genau auch in diesem Bereich stattgefunden haben.
Also konkrete Handlungsempfehlungen.
Ja, und auch sehr gezielte Handlungsempfehlungen, weil was wir einfach stark bemerken, was wir auch so gemerkt haben, nicht der richtige Weg ist einfach BGM oder irgendwie Sport für alle. So wir verdonnern jetzt mal das ganze Unternehmen zu irgendeinem Yogakurs. Also, da werden die Krankenquoten final einfach nicht senken, sondern du musst sehr gezielt reingehen dort, wo die Probleme sind.
Und was meinst du, wo scheitern Unternehmen häufig, wenn es um mentale Gesundheit, aber eben auch diese Krankenquote geht?
Ja, wir haben es jetzt gerade witzigerweise beim Tesla-Beispiel wieder gesehen, ne? Dann zum Schluss den Umgang damit. Also denen ist durchaus bewusst, dass sie ein Problem haben. Die haben 17% Krankenquote im September gehabt. Das ist auf jeden Fall weit überdurchschnittlich
Wahnsinn.
Hoch.
Wahnsinn. Ja.
Und dann aber eben, wie geht man damit um? Und die Hausbesuche sind es eben nicht, ne? Sondern es ist dann eben eher mit den Führungskräften ins Gespräch gehen. Gibt es irgendwelche Unzufriedenheiten in dem Bereich? BEM-Fälle, haben wir das Gefühl, dass wir mehr Langzeitkrankheit haben aufgrund von psychischen Beschwerden oder aber auch Bandscheibenvorfälle. Also gerade im Fertigungsbereich auch ganz viel Rückenthemen ergonomisch zu unterstützen mit zum Beispiel so Exoskeletten oder sonstigen Themen, kommt ja auch immer mehr, aber ist einfach tatsächlich noch nicht super stark etabliert. Ne? Genau, und ich glaube, das ist dann so das, wo der Hebel liegt. Ja.
Ja, nicht nur bei Tesla, aber irgendwie gefühlt liest man ja immer wieder von enorm hohen Krankheitsständen in Unternehmen. Im Jahr 2023 fehlten Beschäftigte im Schnitt 20 Kalendertage, habe ich gelesen, und einer Untersuchung nach senkte das die Wirtschaftsleistung um fast 1%. Warum melden sich so viele aktuell krank? Und gibt es Anzeichen, dass der Anstieg auch mit zunehmenden psychischen Belastungen am Arbeitsplatz zusammenhängt?
Ja, also vielleicht muss man das auch noch mal ein bisschen aufschlüsseln. Also es ist ein sehr europäisches Problem, wenn nicht sogar ein stark deutsches Problem. Mhm. In den USA beispielsweise hast du das nicht. Mhm. Du hast da in den USA ja auch sozusagen ein anderes Sozialsystem.
Krasse
Leistungsgesellschaft. Genau, du hast die sogenannten Leave Days und die kannst du entweder krank sein oder im Urlaub sein. Da schleppen sich natürlich alle eher krank zur Arbeit. Ich weiß nicht, ob das der bessere Weg ist, aber du hast diese Krankenquoten einfach nicht so hoch. Ne? Dafür hast du dafür mehr so Präsentismus. Also Leute, die, obwohl sie krank sind, trotzdem zur Arbeit kommen und dann eben einfach durchziehen und wahrscheinlich mit relativ schnell einen Burnout bekommen. Genau. Und dann hast du aber, also wie gesagt, das ist ein sehr deutsches Problem. Es ist ein Teil des Sozialsystems, was damit einführt natürlich, wenn du keine Angst hast, einen Lohnabzug zu bekommen, lässt du dich natürlich einfacher erstmal krankschreiben von der Hürde her. Ne? Mhm. Weil wir haben bei uns dieses Lohnfortzahlungsgesetz, also du bekommst 6 Wochen, trotzdem voll 100% dein Lohn. Und dementsprechend ist es natürlich auch leichter, erstmal sich krankschreiben zu lassen. Dann hast du aber natürlich auch wirklich steigende mentale Probleme in den Unternehmen. Ne? Also das sehen wir ganz klar. Psychische Ausfälle sind inzwischen gefühlt, ein Viertel von allen Krankschreibungen sind irgendwie mental bedingt. Also die Belastung steigt. Und die steigt aber auch nicht nur, weil der Druck in den Unternehmen steigt, sondern er steigt einfach auch wirklich, weil generell gerade eine starke Unzufriedenheit und wirtschaftliche, sage ich mal, Existenzangst herrscht bei den Leuten. Ne? Und das hatte ich am Anfang ja auch gesagt. Es muss nicht unbedingt immer der Arbeitgeber sein, der dazu führt, dass eine Person krank wird mental, sondern es kann eben auch wirklich sein, dass jemand extreme Existenzängste hat, ja, oder irgendwie letzten Endes wirtschaftlich Fehlinvestitionen gemacht hat, die auf die jetzt irgendwie zurückfallen und man dadurch extreme Belastungen hat. Ne? Mhm. Und das sind all die Dinge, die man gerade schon merkt. So. Und das führt einfach final wie so ein Melting Pot dazu, dass die Krankenquoten so hoch sind.
Mhm. Gibt es Branchen, in denen die Krankheitsstände besonders hoch sind? Also ist es jetzt so, dass es höher ist, bleibt bei Blue Collar versus Desk-Job oder umgekehrt?
Ja, komplett. Also wir haben ja mal, ich weiß nicht, ob du den KPI oder die Zahl auch hast, aber ich glaube, durchschnittlich sind wir gerade so bei 6% ungefähr. Das ist überhaupt nicht das wirkliche Bild. Ne? Ich glaube, da sind 2% oder 3% sind wir bei den Computerarbeitern und wir sind so bei 10 bis 15% bei den Leuten, Blue Collar und so weiter. Und da ist eigentlich auch das Problem. Ne? Also es ist komplett branchenunterschiedlich. Das Problem ist absolut stark in den Bereichen, die körperlich harte Arbeit sind, die eh nicht die bestbezahltesten Jobs sind, also in der Regel auch die Bereiche, wo eh schon enormer Fachkräftemangel ist und gleichzeitig ganz stark in der Pflege zum Beispiel ist es enorm hoch, Kita, Pädagogik, also natürlich auch schon immer historisch gewesen, weil du natürlich auch die Kinderkrankheiten kriegst, genauso wie in der Schule, na, das ist ganz hoch, aber eben auch in der Fertigung, Produktion auch enorm hoch, die Krankenquoten.
Bei meiner Recherche zur heutigen Folge bin ich auf den sogenannten Bradford Factor gestoßen. Ein Begriff, der benutzt wird, um Krankheitsstände in Unternehmen zu bewerten. Kannst du einmal kurz erklären, was der Bradford Factor ist und wie Unternehmen diesen sinnvoll einsetzen sollten?
Ja, der Bradford Factor ist was, kommt aus den USA. Der wird gerade immer populärer tatsächlich in Deutschland, weil das Thema eben Krankheit gerade immer größer wird in Deutschland. In den USA machen das tatsächlich schon viele HR-Departments und rechnen sich den aus. Ich gebe immer ein gutes Beispiel. Ich sage mal so, das ist eigentlich der Hygienefaktor für Krankheit in deinem Unternehmen. Also der sagt eigentlich aus, ob du eine Art gesunde Krankheit oder eine kranke Krankheit hast. Das klingt jetzt ein bisschen paradox, aber ich erkläre es gleich nochmal. Um so ein Beispiel zu geben, es ist ein Unterschied, ob jemand einmal 10 Tage krank war im Jahr oder 10-mal 1 Tag. Mhm. Es ist absolut 10 Tage und das würdest du auch einfach nur so in deinem System sehen. Würdest du denken, okay, jeder war hier gefühlt 10 Tage einmal krank. Aber es ist einfach ein komplett Unterschied, ob jemand, wie gesagt, 10-mal 1 Tag fehlt, weil es ist ein komplett anderer Motivator dahinter. Einmal, wenn du 10 Tage fehlst, hast du wahrscheinlich eine Grippe gehabt und warst wirklich einfach nur krank. Und wenn du 10-mal 1 Tag fehlst, hast du wahrscheinlich, wir nennen das immer so, die sogenannte Bettkantenentscheidung. Mhm. Morgens gefällt dann doch nicht am Freitag zu kommen oder doch nicht den Montag zu erscheinen oder doch nicht, wenn die Nachtschicht ansteht, zu erscheinen. Und das ist ein Organisationsproblem. Ja, also das ist einfach, dass die Leute unzufrieden sind, dass sie mit der Führungskraft unzufrieden sind, dass sie nicht an den Arbeitgeber gebunden sind. Genau, und das ist ein Zeichen dafür. Die gute Nachricht dahinter ist, das kannst du ändern in der Regel, indem du eben wirklich anfängst, in das zu investieren. Ja.
Mhm. Ich finde deine Arbeit echt total spannend und auch super innovativ. Ihr nutzt ja, wie du vorhin angesprochen hast, auch künstliche Intelligenz, um Muster zu identifizieren, die mit einer Zunahme von Erkrankungen korrelieren. Glaubst du, dass der Einsatz von Technologien wie KI in der Zukunft eine größere Rolle in der Förderung der mentalen Gesundheit am Arbeitsplatz spielen wird?
Ja. Also ich glaube ganz stark dran. Ich glaube, wir werden wegkommen von KI als, sage ich mal so, Trendwort hin zu einer Commodity, die dann aber erst was bringt, wenn es wertschöpfend ist. Ja, also wir haben ja gerade ganz, ganz viel eine Blase, also hört man immer wieder die KI-Blase. Ne? Ganz viel wird gemacht. Die Frage ist immer nur so, wie wertschöpfend ist das final?
Also Trial was ist and Error.
Ja, genau. Es wird so viel ausprobiert, aber ganz oft ist es dann wirklich einfach nur viel Fass und gar nicht so viel, ja, irgendwie dahinter, ne? Was dann auch wirklich zu was führt, was ein Unternehmen verbessert oder was auch wirklich zu Resultaten führt. Und ich glaube, genau da ist eigentlich der Einsatz von KI, dass es gar nicht so viel um das Wort selbst geht, sondern es geht eher darum, dass es eine Methodik ist, die zu einem Outcome führt oder zu einer Verbesserung von etwas, was vorher nicht möglich war. Und da fängt, glaube ich, der Einsatz davon ein. Und genau so sehen wir das auch. Wir sagen selber über uns immer gar nicht, wir sind eine KI-Firma, sondern wir nutzen KI, um letzten Endes Krankenstände zu reduzieren, was vorher nicht möglich war, weil eben diese Muster gar nicht erkannt werden konnten. Und wir nutzen das auch nicht in so einem typischen Sinn von, man chattet jetzt mit so einem ChatGPT-Fenster und schreibt so ein bisschen was rein, sondern unsere KI ist, wenn man so will, unsichtbar, weil die passiert im Hintergrund und wertet eigentlich Datensets aus und legt die übereinander und erkennt eben Muster. Genau, also nochmal eine sehr andere Art der Anwendung.
Definitiv. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich habe super viel mitgenommen. Vielen Dank für deine Aufklärungsarbeit und deine Zeit heute.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Aus Unternehmenssicht bedeuten diese gelben AU-Scheine, über die wir auch gesprochen haben, wirklich immer viel Stress, zumindest für uns als kleines und mittelständisches Unternehmen, eben weil man als Chefin oder Chef nie weiß, wie lange die Person wirklich ausfallen wird. Also sind es 3 Tage oder 3 Wochen. Und interessant fand ich, dass Victoria gesagt hat, dass nicht nur ein hohes Arbeitspensum zum Burnout führen kann, sondern eben auch eine hohe Unzufriedenheit mit der Führungsperson oder generell mit dem Unternehmen. Und ich finde es sehr beeindruckend, dass sie mit ihrem Startup KI nutzt, um genau auf solche Faktoren aufmerksam zu machen und konkrete Handlungsempfehlungen in die Unternehmen gibt. Für mich war das auch nochmal ein Reminder, wie wichtig Wertschätzung und Lob im täglichen Arbeitsalltag sind. Aber da finde ich, da machen wir bei HerOne einen wirklich sehr guten Job. Danke, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Alle wichtigen Infos zur Folge findet ihr wie immer in den Shownotes. Falls ihr Fragen oder Ideen habt, schreibt mir doch gerne eine E-Mail an podcast@her.one und ich freue mich natürlich auf eure Nachrichten. Und kaum zu glauben, nächste Woche erwartet euch schon die letzte Folge. Ich würde mich auf jeden Fall riesig freuen, wenn ihr nächste Woche nochmal reinhört und diesen besonderen Moment gemeinsam mit mir erlebt. Bis dahin, passt auf euch auf und macht's gut.